Haftarah ist für Vormittag von Yom Kippur und das demnächst aktuell wird, sondern vor allem wird uns das dann überleiten zum nächsten Shiur, wo wir das Thema haben, was wir am Shabbat besprechen. Und da gibt es einen Schlüsselsatz in dieser Stelle. Aber bevor wir uns das anschauen, möchte ich ein bisschen fragen. Wir sind ja im Buch Jesaja und das Buch Jesaja ist zwar insofern allgemein bekannt, als jeder weiß, dass es das gibt, aber wird selten von vorne bis hinten gelesen, weil es auch die unfreundliche Eigenschaft hat, sehr lang zu sein.
Ja, allerdings ist es mehr lesbar wie gewisse andere von diesen gleichen
Mehr. Wie gut kennen wir denn den Jesaja? Wer mag mir was über den Propheten Jesaja verraten? Von den Damen.
Also ich kann sagen, aber gut zuletzt.
Wer mag mir was über den Propheten Jesaja verraten? Wann hat denn der so ungefähr gelebt?
Naja, also er hat vor dem ersten Konflikt.
Vor der Zerstörung des ersten Tempels, also zu seiner Zeit schrieb der erste Tempel und wir sind da so in der Königszeit, genau. Wir wissen auch aus seinen Büchern, unter welchen Königen er prophezeit hat, also man kann das ganz gut einordnen. Das schafft gleich einmal eine zusätzliche Schwierigkeit, wenn man sich mit Jesaja beschäftigt. Man sollte nämlich auch diese Königsgeschichten aus dem Buch Melachim dann kennen und aus Divrei Hayamim und das macht es noch ein bisschen lustiger. Was war das für eine Zeit, in der Jesaja gelebt hat? Wie geht es den Menschen da?
Na, ich weiß nicht genau, was so das Problem ist, wovon er ja auch schon schreibt, ist ja irgendwie, dass die Leute mal irgendwie wieder so anfangen sollten, die Gebote halt irgendwie zu leben. Mhm. Also es scheint eine Zeit zu sein, in der irgendwie das auch nicht so.
Offensichtlich war nicht alles in Ordnung. Also wenn man den Jesaja liest, bekommt man sehr gut drauf, dass er ständig die Menschen mahnt, wenn er sich so verhält. Geht das nicht und wenn er so weitermacht, dann wird das nichts. Also offensichtlich war nicht alles in Ordnung, das ist richtig, ja. Wir wissen ein bisschen aus den Königsbüchern, wie es da so gewesen ist, auch mit Aufs und Abs in sowohl der religiösen Observanz des Volkes oder der Herrscher, was zusammenhängt. Wenn der Herrscher religiös war, dann hat er vielleicht auch die Bevölkerung mitgezogen, auch brav zu sein und umgekehrt. Aber auch was politische Verhältnisse betrifft. Zu Anfang der Zeit von Jesaja ist man eigentlich in ziemlich guten Zeiten. Es geht dem Königreich Jehuda summa summarum politisch, wirtschaftlich gut. Die Leute haben anscheinend noch Wohlstand, die politischen Verhältnisse sind ganz gut. Aber es kommen Zores. Welche Zores kommen denn? Politischer Wahl. Es steigt auf dieses Assyrische Reich. Und die Frage ist dann, wenn das Assyrische Reich zunächst einmal Aram droht, zu wem soll man sich jetzt politisch halten? Soll man sich mit den Assyrern auch verbünden, gegen Aram oder nicht? Das sind auch politische Fragen, die sich ja auch so einfach nicht wahren. Und dann haben wir solche Könige, oder einen ganz besonders, der meint, wir pfeifen auf das Judentum, wir machen mit den Assyrern lieber gemeinsame Sache, weil das ist politisch besser, das ist ein friedensbringender. Und dann kommen halt ein bisschen so assyrische Rituale und Kulte hinein und dem Tempel geht es nicht gut und es gibt dann einen Haufen Götzendienst. Und dann gibt es aber einen guten König. Wer war dann der eine König zu Lebzeiten von Jesaja, der dann wieder die Sache herumgedreht hat? Das war ein König Hiskiahu. Kennen wir den? Einige nicken, ja, Hiskiahu haben wir gehört. Das war der, der wieder fromm war und der alles wieder zurückgedreht hat, was sein Vater angestellt hat, an sich abwenden von Gott. Und wenn man ein bisschen versucht zu verstehen, was war eigentlich los in dieser Zeit, in dieser Epoche, dann ging es ein bisschen um die Frage, naja, wenn wir mit den assyrischen Göttern und mit dem assyrischen Reich gemeinsame Sache machen, dann hilft uns das vielleicht, oder nein, es hilft uns doch nicht, wir müssen uns doch lieber dem wirklichen Gott zuwenden. Jetzt hat man nach Hiskiahu sich wieder dem wahren Gott zugewandt und war also wieder fromm. Aber es kann da ein kleines Problem geben. Welches Problem kann es da geben? kann ein Problem geben, was war die innere Einstellung? Waren die Leute fromm, weil Gott wird uns helfen gegen die assyrische Bedrohung? Und wenn wir dann vielleicht mal keine Schlachten gewinnen, hören wir wieder auf, fromm zu sein, weil Gott hat uns nicht geholfen? Oder waren die Leute fromm, weil sie es wirklich ernst gemeint haben? Das ist so ein bisschen die Frage, die in dem Jesaja-Buch das große Thema ist. Wir sind jetzt mit dieser Haftara im hinteren Teil des Buches Jesaja. Weiß man was über die hinteren Kapitel des Buches Jesaja? Es sind hier Damen anwesend, die haben auf Universitäten studiert. Ihr müsst etwas gehört haben über die hinteren Kapitel des Buches Jesaja. Auf Unis entkommt man dem nicht. Jemand versucht sich klein zu machen.
Steht auf eigene Art und muss man
richtig. Es gibt seit dem späten 19. Jahrhundert in der ursprünglich protestantischen christlichen Theologie den Gedanken, dass die hinteren Kapitel des Propheten Jesaja irgendwie anders sind als die Teile davor. Und da haben Leute die Theorie aufgestellt, das sei ganz ein anderes Buch. Das hat man erst später mit dem Jesaja verknüpft. Und daher nennen die Leute das dann den Deutero-Jesaja. Wer jemals an einer Uni ein Judaistikstudium gemacht hat, entkommt keinem Deutero-Jesaja. Damit es noch spannender wird, haben die Leute dann irgendwann gemeint, da könnte man auch noch zwei teilen und einen Trito-Jesaja eingeführt, weil wenn schon teilen, dann ordentlich. Ich glaube, das Problem
wäre. Bis zu vier, glaube ich, gibt es da Uni.
Ich habe die Variante mit drei kennengelernt.
Also, es ist genug.
Recht, genau. Ich glaube, es wäre jetzt gar nicht so das Problem, zu sagen, na gut, warum hätten nicht Kasal an ein Buch etwas angehängt? Der Haken der Sache ist aber, dass wir diese Bedingungen schon nicht haben, sondern wir gehen davon aus, dass das Jesaja ist. Jetzt ist aber die Frage, was ist in diesen hinteren Kapiteln anders? Was ist da passiert, dass die anders klingen? Ab dem Kapitel 40 von Jesaja haben wir Kapitel, die übrigens sehr, sehr beliebt sind für Haftarot, danke, für das, so, ich habe eine Souffleur, danke, die sehr, sehr beliebt sind für Haftarot. Sie eignen sich auch sehr für Haftarot, weil sie davon sprechen, wenn wir uns wässern, dann wird die messianische Zeit kommen. Diese Kapitel hinten haben auch alle die Eigenschaft, dass sie keine eindeutige Zeitangabe haben, wann der Prophet das gesagt hat. Während vorne wissen wir sehr oft, in der Zeit des Königs so und so, war das und das, er ist zu dem und dem König gegangen, hat das und das gesprochen, wir können das sehr gut in Zusammenhänge setzen. Während die hinteren Kapitel haben diese Zeitangaben nicht, was eben auch diese Frage aufwirft, okay, was ist das jetzt? Ist das viel später? Sind das einzelne Texte, die gar nicht zusammengehören? Es gibt eine ganz, ganz tolle Analyse von Rav Menachem Leibtag, den ich so gern zitiere wie mein Rabbiner, der hinweist darauf, dass es sehr gut zusammenpasst, dass diese hinteren Kapitel sehr wohl aus dem späten Leben von Jesaja stammen und damit gar nicht so unchronologisch sein müssen. Weil wir haben gesagt, es gab diesen guten König Hiskiahu, der ja so fromm war, aber die Frage, die wir uns stellen, ist, waren die Leute vielleicht nur äußerlich ein bisschen fromm und nicht von der inneren Einstellung? Und schauen wir vielleicht einmal ganz kurz, darum habe ich Tanach mitgebracht, was ist das Letzte, was passiert, bevor dieser Abschnitt Kapitel 40 bis 60, der sogenannte Deuterotrito, irgendwas Jesaja beginnt. Was ist das Letzte, was wir da haben in Kapitel 39? Was passiert da? Jesaja, Kapitel 39. Wir haben die Situation, dass der König Hiskiahu krank war und er gebetet hat zu Gott und Gott hat sich erbarmt und hat ihm noch ein paar Jahre gegeben. Das ist eine gute Nachricht. Und dann haben wir die Geschichte, dass der König Hiskiahu eine Gesandtschaft aus Babel, aus Babylonien empfängt. Wenn wir ein bisschen die politische Konstellation anschauen, die Assyrer sind das Problem, die Babylonier als aufstrebende Macht, die könnten da was dagegen einmal tun eines Tages, das werden sie auch, aber nicht ganz so, wie wir es uns vorgestellt haben. Und man könnte sich doch mit diesen Babyloniern arrangieren. Und was macht der Hiskiahu? Er zeigt seinen Gästen aus Babel seine ganze Schatzkammer und alles, was er hat und alles, was in Judäa vorhanden ist, in Jerusalem zeigt er ihnen. Und Jesaja ist dann darauf ganz, ganz böse und sagt, das wird böse enden, denn die werden eines Tages alles das abtransportieren, was du ihnen gezeigt hast. Aber die gute Nachricht ist, oder der gute Teil der schlechten Nachricht ist, dass es auch heißt, zu Lebzeiten von Hiskiahu wird nichts Böses passieren. Und Hiskiahu ist davon beruhigt und sagt, okay, das Gute ist, du hast gut gesprochen, das Gute ist, das ist am Schluss von Kapitel 39, der letzte Satz von Kapitel 39, Tov devar Hashem asher dibarta, das Wort von Gott, das du gesprochen hast, ist gut. Vayomer ki yihyeh shalom be'emet be'yamai. Denn es wird Frieden und Wahrheit sein in meinen Tagen. Also das ist einmal das Schöne für den König. In seiner Regierungszeit wird noch alles gut gehen. Das kann man aus Sicht eines politischen Führers durchaus verstehen, dass er mal zufrieden ist, dass die Zoras nicht in seine Regierungszeit fallen. Aber ich frage mich an dieser Stelle ganz gerne, wie geht es jetzt eigentlich dem Jesaja, wenn er nach Hause geht von diesem Gespräch mit Hiskiahu? Und Gott sei Dank wird zur Zeit von Hiskiahu nichts mehr passieren, dann geht alles den Bach runter. Das ist der Zustand, den wir haben. Welchen Zustand haben wir noch? Wir haben noch einen Zustand. Ich habe gesagt, am Anfang, wenn Jesaja seine Karriere beginnt, ist im Königreich Judäa alles summa summarum ganz okay. Weil man hat politisch stabile Verhältnisse, man hat ökonomisch gute Verhältnisse. Wie ist das in dieser Zeit, Ende der Herrschaft von König Hiskiahu? Was ist dann in der Zwischenzeit passiert? Das war ja nicht ganz Zufall, dass der Hiskiahu die Babylonier so willkommen geheißen hat. Da war schon die Eroberung durch Assyrien, nicht von, sondern durch Assyrien. Und Aschur hat, durch ein Wunder, das Gott gemacht hat, Jerusalem nicht eingenommen, aber rundherum so ziemlich alles zerstört. Also wir haben hier eine Situation, wo sehr wohl eine Zerstörung eingetreten ist. Auch wenn man sagt, Jerusalem steht, der Tempel steht, und auf den ersten Blick glaubt man, das ist alles halt noch die Zeit vor der Zerstörung des ersten Tempels, da sind wir noch weit vom babylonischen Exil entfernt. Also was redet der Jesaja von irgendwelchen Dingen, von Rückkehr aus dem Exil und dass eine Erlösung wieder kommen wird? Er hat sehr viel Grund, von solchen Dingen zu reden. Denn wir haben die Situation, dass eigentlich 90% dessen, was in seiner Jugend und Kindheit so schön da war, in der Zwischenzeit zerstört ist. Und keine Rede davon ist, dass alles in Ordnung ist. Welcher König, ich stelle jetzt einmal böse historische Quizfragen, ich weiß, wir machen gerade einen Kurs in jüdischer Geschichte. Welcher König kommt dann nach Hiskiahu? Der ist wieder böse. Wer ist der Böse nach Hiskiahu? Ein gewisser Menasche. Der dreht wieder alles in die falsche Richtung zurück. Und wir haben tatsächlich eine Überlieferung im Tanach, nicht irgendein, wo man sagen kann, vielleicht ist das ein symbolischer Midrasch, sondern im Tanach, im Buch der Chronik, das ja bekanntlich nicht so begeistert gelernt wird, aber da steht drinnen, dass der Menasche gefangen genommen wurde an einem bestimmten Punkt und von den Assyrern nach Babel geschickt wurde. Und wir haben dann eine Überlieferung, die dann im Talmud viel stärker ausgeschmückt wird, dass der Menasche in Babel Tschuwa gemacht hat, in seiner Gefangenschaft, und umgekehrt ist. Also diese Motive, dass Jesaja redet von, ihr werdet wieder zurückkehren, es wird wieder gut werden, wenn er das alles jetzt richtig macht, die sind historisch durchaus schlüssig. Und ich brauche da gar nicht hergehen und spekulieren, dass diese Texte ein späteres Datum haben. Soweit zum Zusammenhang, wo wir uns jetzt überhaupt befinden, wenn wir hier auf einmal einen Text aus Jesaja aufschlagen. Jetzt habe ich gesagt, diese hinteren Kapitel sprechen alle davon, dass es möglich ist, dass eine Erlösung wieder kommt, wenn das Volk sich richtig verhält, und insbesondere zunächst auch davon, dass Gott das Volk nicht verlassen hat. Jesaja nimmt hier etwas schon vorweg, wo Jeremia später ganz, ganz intensiv darauf herumhämmern wird, nämlich, dass man nicht glauben darf, nur deshalb, weil die andere Macht gewonnen hat, haben sozusagen auch deren Götter gewonnen und müssen wir den Gott austauschen, sondern Gott hat euch nicht verlassen. Und wir haben zunächst einmal in diesem sogenannten Deutero-Jesaja einen ganzen Haufen von Kapiteln, die davon sprechen, dass der Bund zwischen Gott und Israel aufrecht ist und dass Gott sich um die anderen Nationen, die uns so böse zugesetzt haben, sehr wohl auch kümmern wird und dass die nicht ohne Strafe davon kommen werden. Und dann kommen wir langsam zu Teilen, wo Jesaja eher zu der Frage übergeht, okay, aber was sollen wir jetzt machen? Einerseits ist klar, dass wir uns nicht richtig verhalten haben bisher, und andererseits haben wir jetzt kapiert, Gott hat uns nicht wirklich verlassen, sondern nur für eine Weile gestraft. Und es kann eine Erlösung kommen, aber worum geht es jetzt? Was erwartet Gott von uns, dass wir auch tun? Es ist schwierig in diesen Kapiteln sich festzulegen, wo fängt ein neues Thema an und wo hört ein anderes Thema auf, weil wir eben nicht diese Headlines haben, am Tag so und so, in der Regierungszeit des Königs so und so sprach er. Aber ich habe trotzdem ein bisschen einen Vorschlag, wo das, was wir in der Haftarah haben, vom Gedankengang her eigentlich beginnt. Und zwar ein kleines bisschen davor. Jetzt muss ich es nur ganz kurz selber finden. Unsere Haftara ist Ende Kapitel 57 und Anfang Kapitel 58. Einen Absatz, der beginnt mit der Shu Hashem, suchet Gott, dort, wo er zu finden ist. Und das ist, glaube ich, das, wo er das Schlüsselthema einleitet, in dem wir uns hier befinden. Jesaja spricht die ganze Zeit, meistens, wenn nicht gerade die falschen Könige am Werk sind, sondern in so einer Zeit wie zur Zeit von König Hiskiahu oder auch hier, spricht Jesaja zu denen, die eigentlich guten Willen sind, und er spricht durchaus zu Menschen, die eigentlich Mitzvot halten oder bereit sind, Mitzvot zu halten, und die aber irgendwo doch es nicht ganz richtig machen. Und er macht den Vorwurf: Ihr lieben Leute, ihr tut es zwar die ganze Zeit so, als würdet ihr Gott suchen, aber ihr sucht sie nicht unbedingt an der richtigen Stelle. Und jetzt weiß ich schon, warum ich es nicht gefunden habe, weil ich Mem mit Nun verwechselt habe. Das mache ich seit meiner Kindheit. Es ist Nun Hey.
Muss man auch machen?
Mach sie darauf aufmerksam, dass er da ist. Es ist Nun Hey, und zwar 55,6. Yeshu Hashem behim atzo kera'uhu biotokarov. Sucht Gott dort, wo er zu finden ist, und ruft ihn, wenn er nahe ist. Dieser Satz wird bekanntlich sehr, sehr gerne verwendet, um gerade den Monat Elul zu preisen, dass hier Gott besonders nahe ist. Aber ich glaube, hier ist der größere Zusammenhang. Zunächst einmal, dass wir Gott auf die richtige Art suchen sollen und nicht irgendwo suchen sollen. Shalom, shalom. Und
ich mache Platz, ich komme noch nicht rein.
Und und dann geht das über dorthin, wo unser Haftarah einsetzt. Unser Haftarah setzt übrigens ein am Ende eines Absatzes. Ich hämmere immer wieder auf einem Punkt herum. Ich weiß, ich habe das schon oft gesagt, aber man kann es nicht oft genug sagen. Es ist wichtig, wenn wir Tanach lernen, dass wir die Absatzeinteilung so sehen, wie sie überliefert ist in jüdischen Manuskripten und wie wir hier diese kleinen Absätze immer im Text sehen und nicht uns blenden lassen von den Kapitelnummern, die viel moderneren Zuschnitt sind und auch nicht innerjüdisch erfunden wurden, so praktisch sie sind. Und wenn wir genau schauen in einem Tanach, wo wir die Absätze sehen, dann sehen wir, dass der erste Satz unserer Haftarah noch zum Schluss dessen gehört, was vorher gewesen ist. Und zwar ist das im Kapitel 57, der Vers Nummer 14. Ve'amar solo solo pano derech, harimu michol miderech ami. Das ist das, wovon der vorige Absatz auch gehandelt hat und ist der erste Satz unserer Haftarah. Macht Platz, macht frei einen Weg und hebt auf, im Sinne von wegräumen, die Stolpersteine vom Weg meines Volkes. Also, wir sollen einen Weg gehen, uns Gott zu nähern, aber es gibt da Hindernisse und diese Hindernisse sollen wir entfernen. Das ist die Aufforderung, die noch aus dem Absatz, der eigentlich davor ein bisschen ausführlicher davon gesprochen hat, dass wir auf falschen Wegen sind, uns mitgegeben wird. Jetzt würde ich gerne erfahren, was diese Hindernisse sind, die ich wegräumen soll. Kommt aber vorher noch ein kleiner Absatz. Es fängt hier ein neuer Absatz an, das sieht man im Layout der Haftarah nicht, aber eben Tanach, wenn ihr einen Tanach habt, wo man die Absätze sieht, sehen wir hier, dass da ein neuer Absatz beginnt. Wo uns eigentlich noch etwas anderes gesagt wird. Was sagt Gott, der Hoch und Erhaben ist? Shochen at vekadosh shemo, das kennt man übrigens ein bisschen aus dem Darnen. Marom vekadosh eshkon. Ve'et daka ushfal ruach lehachayot ruach shefalim ulhachayot lev nitkaim. Gott sagt hier, er ist einerseits hoch und erhaben und heilig und andererseits, ich übersetze es jetzt mal so, wie es hier übersetzt ist, andererseits ist er auch mit dem, der niedrigen Geistes ist, um ihn zu beleben, um zu beleben den niedrigen Geist, und zu beleben das Herz derer, die irgendwie zerschmettert, unterdrückt, zerknirscht sind. Wenn ich genau schaue, dann würde ich es nicht ganz so übersetzen, es kommt aber am Schluss sinngemäß dasselbe raus. Was heißt eigentlich Kadosh? Das ist eine Frage, die ich gerne stelle. Was heißt eigentlich Kadosh? Kadosh heißt heilig. Aber was heißt eigentlich
abgesondert?
Ja, das habe ich 20 Jahre auch gesagt. Und ist jetzt auch nicht. Ich habe es 20 Jahre auch gesagt. Ja. Also offensichtlich kann man es gut begründen. Ja. Das ist auch das, was wir auf den ersten Blick immer mit heilig verbinden. Gott ist heilig, wir sind offensichtlich nicht so heilig. Alles so, Gott ist irgendwo, wo wir ihn gar nicht erfassen können. Das heißt, dass Gott heilig ist. Ich habe dann mal vor nicht allzu langer Zeit einen Vortrag von Rav Moshe Lichtenstein von Gush Etzion auf YouTube gesehen, wo er auf etwas ganz, ganz Wichtiges hingewiesen hat. Nämlich, dass wenn wir im Tanach von Kadosh und Kedusha sprechen, hat es immer etwas mit einer Beziehung zu tun. Das klingt jetzt fast nach dem Gegenteil, aber schließt sich nicht ganz aus. Weil natürlich ist Gott irgendwie so abgesondert, dass wir ihn nicht erfassen können. Aber es geht bei Kedusha, bei Kadosh, oder auch wenn ein Mensch möglichst heilig sein will, möglichst Kadosh sein will in seinem Tun, in seinen oder ihren Mitzvot, dann geht es auch darum, eine Beziehung zu Gott zu haben. Jetzt, wenn man eine Beziehung zu Gott hat, ist man aber oft vom Weltlichen abgesondert. Das ist der Zusammenhang, warum wir Kadosch als abgesondert verstehen. Aber Kadosch inkludiert auch eine Beziehung zwischen Gott und seinen Geschöpfen. Und jetzt würde ich den Satz so lesen. So sagt Gott, der hoch und erhaben ist, Shochen Ad, er ist in den Höhen, Bekadosh Shemo, und sein Name ist aber Kadosh. Also er ist einerseits so hoch erhaben in den Höhen, dass wir ihn nicht erfassen können, aber er ist Kadosh, er hat eine Beziehung mit uns. Marom Bekadosh Eshkon, beides gilt. Marom, er ist hoch und erhaben, und er ist außerdem Kadosh, er hat eine Beziehung mit uns. Und dann wird das im zweiten Teil des Satzes ausgeführt. Was heißt das? Er hat eine Beziehung mit uns. Die geht so weit, dass er sogar dorthin, wo die Menschen, nehmen wir mal an, Shefal Ruach sind, von einer Niedrigkeit des Geistes sind, sogar dort ist Gott mit diesen Menschen. Das ist das, was hier ausgeführt wird. Wenn wir uns diesen ersten paar Sätze der Haftarah anschauen, dann sehen wir, dass hier sehr oft das Wort Ruach vorkommt, oder es kommt dann auch eine Shama. Es geht hier um die Beziehung, die wir in unserer Seele mit Gott haben sollen oder haben, weil wir seine Geschöpfe und oder sein Volk sind. Weil schließlich, so führt er dann weiter aus, ich hüpfe jetzt ein bisschen, er ist ja schließlich der, der die Lippen, die sprechen können, erschaffen hat. Und er verspricht jetzt Shalom, zweimal, Shalom, Shalom, Larachok velakarov, Amar Hashem urefativ. Er verspricht Shalom für den, der weit ist und für den, der nahe ist. Und er wird diesen heilen, aber gemeint sind hier die, die auch bereit sind, sich zu nähern. Also du musst nicht Angst haben, weil du so weit weg bist, du kannst dich nähern. Aber, Achtung, Achtung, wenn du gar nichts tun willst, funktioniert das nicht. En Shalom Amar Elohala Reshaim. Frieden für die Reshaim gibt's nicht. Also die, die meinen, passt eh und ich will mich gar nicht bessern, die kriegen da jetzt keine positiven Versprechungen, sondern er wendet sich an die, die grundsätzlich gewillt sind, sich zu bessern.
Reshaim, das sagen wir nicht nur, was ich schaue.
Bitte?
Ja.
Das ist eine Stelle, die von Zitaten nur so wimmelt, ja. Richtig. Und jetzt haben wir hier wieder einen kleinen Absatz, weil das, was ich eigentlich am Anfang erwartet habe zu erfahren, was die Hindernisse sind, die wir aus dem Weg räumen sollen, das haben wir immer noch nicht erfahren. Ich habe hier im Handout ein kleines Absatzzeichen gemacht, damit ihr seht, dass hier im Text des Tanach auch ein Absatz ist. Hier fängt jetzt ein längerer Absatz an, der davon spricht, was wir alles anstellen, was die Hindernisse sind, die wir aus dem Weg räumen sollen. Das wird jetzt einmal sehr, sehr heftig. Kera Begaron, das ist eine Aufforderung an den Propheten, er soll rufen mit der Kehle. Er soll mit der Kehle rufen. Er ruft nicht nur, dass ich dem Baby die Sachen aufheben soll, sondern er ruft insbesondere, dass die Menschen sich bessern sollen. Er soll das mit einer so lauten Stimme rufen wie ein Schofferton. So laut wie ein Schofer soll er seine Stimme erheben. Das passt jetzt auch ganz gut zu Yom Kippur natürlich. Und er soll dem Volk sagen, ihre Verfehlungen. Sag meinem Volk ihre Pescha. Pescha sind Sünden, die Menschen wissentlich gemacht haben. Und sag dem Haus Jakobs ihre Verfehlungen. Chet ist etwas, das man eher nicht von vornherein mit böser Absicht gemacht hat, sondern man hat sich in den Blödsinn hinein verstrickt, den man gemacht hat. Mir ist übrigens aufgefallen, dass bei Jesaja immer wieder er das Volk Israel anspricht, entweder als Israel oder als Bet Yaakov. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, wann macht er was? Und ich habe eine Idee, die eine Idee ist, die muss jetzt nicht hundertprozentig ausgereift sein. Beide Namen bezeichnen die gleiche Person, Jakob ist Israel. Also ob ich sage, die Kinder Israels oder die Kinder Jakobs, sollte theoretisch dasselbe sein. Aber was ist der Unterschied? Wir verwenden Jakob eher Jakob hatte nicht so ein gutes Leben. Jakob ist der, der die ganze Zeit Zorns hatte. Den Josef verloren und so weiter. Das ist Jakob. Während Israel ist die gleiche Person dort, wo er seine Stärken hat, wo es gut ausgeht. Er ist der Vater der 12 Stämme und so weiter. Das ist Israel. Also wenn hier steht Bet Yaakov, ist es ein Hinweis darauf, dass das Volk angesprochen ist als die, denen es nicht so gut geht. Die da in Zores verstrickt sind, wo alles irgendwie im Argen liegt, das ist ein Bet Yaakov. Ich würde hier nicht den berühmten Midrash anwenden, den die meisten von euch kennen, zu Matan Torah mit Bet Yaakov sind die Frauen, weil das passt hier irgendwie nicht. Also darum habe ich nach einer anderen Erklärung gesucht. Und jetzt kommt der große Vorwurf, und jetzt wisst ihr, warum ich am Anfang gesagt habe, ich glaube, das Thema setzt ein bei Jesaja dort, wo er sagt, suchet Gott, wo er ihn findet, weil hier kommt dieses Thema jetzt. Ve'oti yom yom yidreshun, ve'da'at derachayich patzun. Mich suchen sie den ganzen Tag, jeden Tag. Jeden Tag suchen sie mich. Wir werden aus dem Zusammenhang gleich sehen, das meint sie tun so, als würden sie mich suchen. Und ihre Wege. Sie wollen wissen meine Wege, sie begehren zu wissen meine Wege. Ke goi asher tzedaka asa, und mishpat Elohav lo azav, wie ein Volk, Achtung, das Ke ist sehr wichtig, sie sind nicht ein Volk, sondern sie tun wie ein Volk, das tzedaka Wohltätigkeit übt und mishpat und gerecht recht. Und so weiter und so fort. Aber in Wirklichkeit ist das innerlich alles nicht richtig, sondern... Ja, und sie regen sich dann auf, wenn es nicht passiert. Lama zamnu velora ita, wir haben doch gefastet und du hast es nicht gesehen. Wozu haben wir so brav am Yom Kippur gefastet, lieber Gott? Und jetzt hast du unsere Gebete immer noch nicht erhört. Hier steckt natürlich dieser verfehlte Gedanke drinnen, den wir in der ganzen Zeit von Jesaja gesehen haben. Wir sind brav, wenn wir brav sind, dann tut Gott für uns, was wir brauchen. Das ist das, was mein moderner Rabbiner gesagt hat, Gott ist kein Verkaufsautomat. Ich kann nicht 3 Gebete täglich einwerfen, so wie man eine Münze in den Automaten einwirft und dann kommen unten die Zuckerl raus und ich werfe 3 Gebete täglich ein und dann kommt das gute Leben raus, sondern die Dinge sind wesentlich komplexer. Also, das steckt hier natürlich drinnen, aber vor allem beschwert sich Jesaja jetzt hier oder Gott durch den Mund von Jesaja hier darüber, dass die Leute nicht wirklich Absichten fasten, sondern wenn ihr fastet, Entschuldigung, ich habe zu früh umgeblättert, noch auf der ersten Seite des Handouts, vorletzte Zeile, nach dem Etnachter, also vorletzte Zeile, viertes Wort im hebräischen Text. Heim beyom zum Heim timzeu chefetz. Am Tag eures Fastens sucht ihr ein Chefetz. Ihr sucht irgendetwas, das ihr begehrt. Chefetz kann jetzt ein materieller Gegenstand sein. Chafetzim sind Gegenstände. Chefetz ist aber auch das, was man begehrt. So wie in dem Pasuk Chafetz Chayim. Also ich würde hier beide Assoziationen zulassen. Die Leute denken vielleicht zu sehr an die materiellen Güter und sie denken aber vor allem an das, was sie gerne für sich haben wollen, in einer eher egoistischen Art. Ich will für mich haben, jetzt habe ich brav gefastet am Yom Kippur und jetzt will ich für mich auch einen Rebach sehen. Das ist das, was ihr im Kopf habt, euer Chefetz, euer Begehren. Und was ihr aber nicht tut, ihr achtet nicht auf die anderen. Die auch noch da wären. Und dann, das ist eine sehr berühmte Textstelle, die gerne zitiert wird, beschwert sich Gott ein bisschen, er glaubt ja, das ist das Fasten, das ich gerne habe, dass er euch einfach bückt und den Sack kleidet, in Leinen, in ein grobes Sackleinen kleidet und euch ganz viel bückt und euch kasteit, das ist das, was ich brauche. Ich meine, es ist ja nicht gemeint, dass man nicht fasten soll, ja? Sondern es ist gemeint, dass wenn das alles ist, die Hülle, das Äußere, dann kann es das natürlich nicht sein, sondern was will Gott? Halose zum Evcharehu, das ist das Fasten, das ich wählen will. Pater haret zuvot resha, hater agudot mota, veshalach retzutzim chofshim, vechol mota tenateku. Ihr sollt öffnen die Bänder, die Schnüre des Bösen. Das ist jetzt vielleicht relativ allgemein formuliert, da kann ich mir Verschiedenes drunter vorstellen. Und dann hater agudot mota. Ihr sollt auflösen die Vereinigungen des Biegens, wenn ich das jetzt ganz wörtlich übersetze. Der Satz wird verschieden übersetzt. Ich glaube, hier ist er eh ganz so übersetzt, worauf ich hinaus will. Dissolve the groups that pervert justice. Ich finde das eine gute Übersetzung. Agudah ist eine Vereinigung. Ich könnte Agudah auch als ein Bündel übersetzen von Gegenständen, die man zusammengebunden hat. Das ginge. Dann ist das hier so bildlich gemeint. Aber ich würde das sehr, sehr menschlich verstehen. Menschen, die sich vereinigt haben. Im Sinn von Seilschaften, Netzwerke. Weil das ist Motar. Das Wort heißt eigentlich etwas mit Biegen. Und ich glaube, auf Österreichisch kann man das ganz gut erklären mit, man biegt sich etwas zurecht, wenn Leute das Gesetz ein bisschen biegen. Raji erklärt zu dieser Stelle, dass Mutar bedeutet Biegung des Rechts. Das kennt man, ja. Man kennt das, dass es gibt in einer Gesellschaft, die ja ach so fromm und ach so gut und ach so brav ist. Ja? Und man macht keine richtig kriminellen Sachen, Gott behüte. Aber man richtet sich's. Man biegt sich die Dinge hin, in Agudot, in Vereinigungen, wo die, die sich richten können, dazugehören, auf Kosten derer, die nicht dazugehören. Das soll in Gesellschaften vorkommen. Ne? Das soll in der Politik hin und wieder mal vorgekommen sein, in dem Land, in dem wir uns befinden, wüsste man ein paar Beispiele. Also diese Dinge passieren. Das ist das, was er hier sagt. Ihr müsst auflösen diese Seilschaften, diese Verbindungen, wo man sich zurechtbiegt. Ihr müsst wirklich fair und ernsthaft gerecht sein. Nicht nur so, den Buchstaben des Gesetzes haben wir eh nicht verletzt. Es gab jetzt vor kurzem im Wahlkampf, der in Österreich gerade läuft, einen Fall, wo eine Partei sich damit gerechtfertigt hat, dass alles legal war. Es war nur irgendwie unanständig, aber es war ja alles legal. Ich glaube, das ist das, was hier angesprochen ist. Ja? Das Biegen, dass man jetzt nicht wirkliche Gesetzesbrüche gemacht hat, sondern man hat sich's gerichtet. Und das ist, finde ich, sehr interessant, dass er das an die allererste Stelle setzt. Als allererstes müsste er das aufhören. Und dann, ich schaue kurz, wie man in der Zeit liegt, ja, ein paar Minuten haben wir noch, dann kommt als nächster Punkt, ihr müsst den Hungrigen was zum Essen geben. Ihr müsst dem Hungrigen geben, ihr müsst den Nackten begleiten, das müsst ihr tun, also die sozial Schwachen auch mitnehmen. Und dann kommt das erste Mal so ein kleiner Einschub, wenn ihr das gemacht habt. Das ist jetzt im Handout, 1, 2, 3, 4, die siebte Zeile ist es, glaube ich. Asi baka kashacha orecha. Ba'aruchatcha miherat hitzmach, v'halach lifanecha tzidkecha kevod Hashem ye'asfecha. Dann, wenn ihr das macht, wenn ihr diese Seilschaften, dieses Hinbiegen auflöst, diese Ungerechtigkeiten und Unterdrückungen aufhört und wenn ihr den Armen was zum Essen gibt und den, der nichts hat, in sein Haus, in dein Haus hineinholst, dann wird aufgehen wie die Morgenröte dein Licht. Ich glaube, das meint auch einen Anfang, also ein Sonnenaufgang, da fängt der Tag an. Ja? Also das Licht wird, wenn ihr das macht, ist das ein erster Schritt, dann geht das Licht einmal auf. Da ist noch nicht alles gemacht, sondern das ist einmal ein Anfang. Und dieser Anfang bewirkt jetzt aber schon, dass das Licht eurer Wohltätigkeit wird vor euch gehen, also ihr werdet dann auch bekannt sein als die guten Menschen und die Ehre Gottes wird euch zuteil sein. Und dann könnt ihr ohne weiteres rufen und erwarten, dass Gott euch auch hört. Dann passt es. Astika, dann wirst du rufen. Vahashem ya anehu. Teshava vayomer hineni. Und dann wird er auch sagen, hier bin ich. Dann wird Gott dich hören. Bitte, das ist immer noch keine Garantie dafür, dass wir immer alles bekommen, worüber wir beten, das ist klar. Aber es ist offensichtlich eine Garantie dafür, dass Gott uns überhaupt einmal hört und weiß, was los ist. Und dann noch einmal, ihr müsst aber verlassen dieses Biegen und Schlachten. Das Schicken von Fingerpointing. Wer hat das gemacht? Das müsst ihr aufhören.
Wie heißt das?
Schlachetzbar, das Schicken des Fingers. Ja?
Das Schicken des Fingers?
Ja. Okay. Ja, finde ich eine super, ja, ist eine ganz, eine tolle Frage, eine tolle Frage. Ja? Schlachetzbar, das Schicken des Fingers. Ja? Die englische Übersetzung hier ist Fingerpointing, das ist sehr, sehr klar. Ja? Der was, ich weiß nicht, der was. Ja? Also, diese Sachen sollten alle bleiben lassen, sonst funktioniert das nicht. Und ihr werdet dann sein wie ein bewässerter Garten. Das ist ein sehr interessantes Bild, weil ein bewässerter Boden an sich ist selbst ja noch nicht so viel. Aber der bewässerte Boden bewirkt, dass jetzt etwas wachsen kann. Also dann habt ihr die Grundlage, dass auf Basis dessen, wer ihr seid und was ihr seid, überhaupt etwas wachsen kann. Dann ist der Boden bewässert. Und jetzt kommt aber noch etwas, was wir tun sollen, nämlich 1, 2, 3, 4, viertletzte Zeile. Der Grund, warum ich diesen Text ausgewählt habe für heute. Imtashiv Mishabatra Glecha Azotra Fatzecha Bayom Kochi Vekarata La Shabbat Onek Ligdosh Hashem Mechubad וחיבד תו מאזות דרכך ממצוא חפצך ודבר דבר. מה שמע בסדר, אה? Wenn du zurückhältst vom Schabbat deinen Fuß. Asot hafatzecha. Hier haben wir wieder Chefetz. Hier wird allgemein verstanden, deine Geschäfte zu machen. Also irgendwelche Hafazim, irgendwelche materiellen Dinge zu machen. Beyom Kochi, am Tag meiner Heiligkeit. Also das dürfen wir nicht tun. Wir dürfen am Schabbat uns nicht mit diesen Hafazim, mit diesen weltlichen Dingen beschäftigen. Vekarata la Shabbat Onek. Und du wirst den Schabbat eine Onek, eine Freude nennen. Likdosh Hashem Mechubad, Gott zu heiligen, Vechibato Me'asot Derachecha, und du wirst ihn heiligen, indem du Me'asot Derachecha, indem du dich zurückhältst vom Tun deiner Wege, Mimetzochevzecha, wie der Chefetz, vom Finden deiner Hafazim, deiner Geschäfte, sage ich mal, Vedaber Davar, und vom Sprechen von Wörtern. Da ist jetzt die Frage, was das heißt. Wir dann gleich einen Shiur hören, wo das dann ausgelegt wird, was das alles ist. Aber ich sage mal, irgendwelche weltlichen Dinge zu reden. Wenn ihr das macht, wenn ihr also nicht nur als Hülle den Schabbat haltet, sondern auch diese Chafazim, wir haben am Anfang den Tadel gehabt, wenn die Leute fasten, suchen sie nur ihre Chafazim, ihre Wünsche, ihre materiellen Wünsche. Wenn, hier ist wieder der gleiche Begriff, Refetz. Wenn ihr das macht, diese materiellen Dinge am Schabbat rauszuhalten, auch aus dem, was ihr sprecht, dann wird es euch gut gehen, nämlich Astit Anak al Hashem, du wirst Freude haben mit Hashem, Vehekav Ticha al Bamote Aretz. Jetzt kommt ein bisschen mehr, als uns vorher gesagt wurde. Gott wird uns erweitern. Bamote Aretz, die Höhen des Landes. Also man wird irgendwie hochgehoben und bekannt sein in der Welt. Und ich werde dir, eigentlich ist Herr Echil, zum Essen geben. Aber hierzu wird es immer übersetzt mit zuteil werden lassen, aber es hat offensichtlich auch mit Panasa zu tun. Ich werde dir zukommen lassen, Nachalat Yaakov Avicha, das Erbe deines Vaters Jakob, Kipi Hashem Diber, denn das Wort Gott hat gesprochen. Hier endet unsere Haftarah, hier endet nicht der Jesaja, aber unsere Haftarah. Was ich ja interessant finde, und damit möchte ich jetzt schließen, ist auch erstens einmal Wasser bringt. Er redet nicht davon, dass die Leute Mitzvot halten sollen, weil er wendet sich hier an Menschen, die halten Mitzvot äußerlich. Die halten koschere Küche, die würden am Schabbes nicht mit dem Auto fahren, die achten darauf, Lemehadrin zu essen, aber irgendwo stimmt in der inneren Einstellung was nicht. An diese Menschen wendet er sich. Darum spricht er nicht davon, ihr sollt die Gebote halten, sondern er spricht davon, wir sollen die Gebote ehrlich halten. Aber was sind die Punkte, die er hier gebracht hat? Das allererste war die soziale Ungerechtigkeit ausräumen. Dann war sich um die Armen kümmern. Und dann kommt das mit dem Schabbat. Also, bevor ich überhaupt weitermachen kann, muss ich schauen, dass jeder in der Gesellschaft teilhat. und die Gesellschaft eine gerechte Gesellschaft ist. Sonst komme ich gar nicht dorthin, dass ich die anderen Sachen reparieren kann. Man kann hier die Nennung des Schabbat vielleicht auch lesen als ein Paradebeispiel für Mitzvot überhaupt. Es gibt auch weiter vorne bei Jesaja eine Stelle, wo auch von Schabbat gesprochen wird, wo man aus dem Zusammenhang vielleicht sagen kann, okay, das meint jetzt die wichtigsten aller Mitzvot. Ja? Also das ist die Mahnung, die er uns ans Herz gelegt hat. Wie gesagt, der Text in Jesaja geht ja noch weiter. Er macht dann etwas sehr Interessantes. Im nächsten Absatz wird er dazu übergehen, dass die Leute auch ihre Sünden zugeben müssen. Das Thema bekommen wir heute auch noch. Einsehen ist eine Sache. Ich muss dann aber auch ein Bekenntnis machen und wirklich zugeben, dass was schiefgelaufen ist. Und dann mündet er in eine Stelle, die man wieder aus einer Haftara sehr gut kennt, nämlich Kumi Ori Kiva Orech, stehe auf mein Licht, denn dein Licht ist gekommen. Also wenn wir diese Schritte gemacht haben, dass wir nicht nur oberflächlich die Mitzvot einhalten, äußerlich, sondern auch mit der richtigen inneren Einstellung und unsere Fehler auch zugeben können, dann wird unser Licht aufgehen. Das ist, wie gesagt, Haftara zu Schacharit von Yom Kippur. Diese Haftara hat manchmal die Eigenschaft, dass sie nicht so gut gehört wird in diesem